NDR Info. Norddeutschland.
Am 22. Februar mit Birgit Hasselbusch. Willkommen zum Blick auf den Norden. Einen Tag vor der Bundestagswahl. Da wollen viele noch einmal ein klares Zeichen setzen. Für Demokratie und Vielfalt und gegen rechts. Auch heute gehen wieder Tausende im ganzen Land und im Norden auf die Straße. In Hamburg beispielsweise mit den größten Demonstrationen. Eine davon ab Willy-Brandt-Straße unter dem Motto: Wir lassen uns nicht spalten, Hamburg wählt Zusammenhalt. Carsten Sekund ist für uns vor Ort in der Hamburger Innenstadt. Mit welcher Stimmung ist die Aktion gestartet?
Ja, ich würde sagen, mit ehrlicher Besorgnis. Man muss ja bei solchen Demonstrationen immer genau hinschauen. Ist das jetzt viel Parteipolitik, die da im Vordergrund steht? Reißt jemand sozusagen die Demonstration an sich und versucht irgendwie zu radikalisieren? In diesem Fall habe ich mich gewundert, dass hier sehr viele junge Leute stehen, viele Familien zusammenstehen, die von sich eigentlich behaupten, dass sie gar nicht sonst so politisch interessiert sind. Aber in diesem Fall treibt sie ein Gefühl an.
Die Geschichte hat uns ja doch einiges gelehrt und da muss man dann natürlich rechtzeitig aufstehen.
Einfach um Stimme zu zeigen gegen den Rechtsdruck, der gerade herrscht. Einfach auch, weil man die Demokratie gern aufrecht behalten möchte und gerade weil wir auch so in dem Alter sind, dass wir jetzt erst so richtig aufwachsen. Und gerade auch für junge Leute, weil das ja auch gerade bei den Jungen so Trend geworden ist, dem Rechtsdruck nachzugeben, dass man einfach Stimme zeigt.
Ich habe gesehen, Sie haben ein Plakat dabei. Was steht denn da drauf?
Keine Gummibärchen für Nazis und auf der anderen Seite Menschenrechte.
Letzter Tag vor der Bundestagswahl, jetzt muss nochmal alles gegeben werden. Und ein Kumpel von mir steht gleich auf der Bühne und spielt Bass.
Welches ist Ihre wichtigste Botschaft? Warum sind Sie hier?
Rote Karte für die AfD.
Steht auch auf Ihrem Plakat.
Auf meinem Schild, ja.
Also ganz klar, durch solche Parteien wie die AfD sind die Demokratie und die Vielfalt und Buntheit in unserer Gesellschaft in Gefahr. Und das ist der größte Schatz, den wir haben. Den müssen wir verteidigen und bewahren.
Und dieses Zusammenstehen, das wollen Sie hier demonstrieren. Erstmal ist hier eine kleine Bühne aufgebaut. Da gibt es dann Gesänge immer wieder. Es gibt Reden von Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Und später setzt sich dann der Demonstrationszug in Bewegung.
Gibt es denn auch schon so eine Schätzung, wie viele Menschen da sind?
Also eben gerade so kurz vor 12, da waren es unter 1.000. Es wird aber jetzt rege voller. Von allen Seiten strömen die Menschen herbei. Das ist so eine kleine Erfahrung, die wir auch gemacht haben in den letzten Wochen immer wieder, dass so eine Demonstration sich dann erst füllt, wenn sie dabei ist. Und es soll ja sozusagen auch eine Steigerung noch im Laufe des Tages geben, wenn dann mehrere Gruppen auch zusammenkommen, wenn man gemeinsam dann durch die Innenstadt zieht. Und dass möglichst viele Menschen kommen, das wünschen sich Veranstalterinnen und Veranstalter wie Annika Kruse von Fridays for Future.
Wir demonstrieren hier, weil morgen die vielleicht wichtigste Bundestagswahl unseres Lebens stattfindet. Es ist genau jetzt wichtig, dass wir zeigen, dass Deutschland eben ein Ort für Demokratie ist und dass wir unsere Demokratie auch bewahren wollen. Denn eine Demokratie kann sich selbst abwählen und das sollen wir verhindern.
Also mehrere 10.000 Menschen werden das heute noch. Ob es tatsächlich die von den Veranstaltern avisierten 60.000, 65.000 werden, das lasse ich erst noch mal offen.
Das ist ja Ingrat schon angeklungen. Das wird heute nicht die einzige Aktion in Hamburg bleiben. Was kommt noch?
Ja, es gibt mehrere Züge, die in der Innenstadt nachher zusammentreffen. Da gibt es dann einen Marsch breit durch die Einkaufsstraßen der Stadt, durch die schönen Punkte da am Jungfernstieg zum Beispiel. Und dann zieht man gemeinsam aufs Heiligengeistfeld. Parallel dazu findet in anderen Stadtteilen, zum Beispiel in Harburg, noch eine ganz gezielte Demonstration gegen die AfD statt. Die wird nämlich dort heute eine kleine Versammlung abhalten und da treffen sich dann andere Gruppen. Also es sind mehrere Veranstaltungen, teilweise unabhängig voneinander, teilweise aber auch gemeinsam.
Kann man denn schon sagen, ob es denn noch mal was Spezielles auf dem Heiligen Geistfeld gibt nachher, noch eine besondere Botschaft, die dann zum Ende hin vermittelt wird?
Ja, da bin ich auch sehr drauf gespannt. Ich kann mir vorstellen, dass es in Appelle mündet, wie die richtigen Parteien wählen, die für Demokratie, für Zusammenhalt stehen. Also, dass es dann nachher auch noch mit Blick auf die Bundestagswahl morgen dann schon noch einige klare Wahlempfehlungen geben wird. Davon gehe ich aus.
Es ist auf jeden Fall auch noch voll auf den Straßen. In Hamburg fahren Sie am besten mit Bus und Bahn. Carsten Sekund aus der Hamburger Innenstadt war das am Großdemotag für demokratischen Zusammenhalt. Einen Tag vor der Bundestagswahl, das auch in anderen Städten im Norden natürlich. Übermorgen ist der 24. Februar 2025, der Tag, an dem vor 3 Jahren Russland die Ukraine angriff. Weltpolitisch scheint sich gerade einiges zu verschärfen. Vor allem in Europa ist die große Sorge da, dass die Unterstützung aus den USA zunehmend weniger wird. Auch in den Nachrichten haben Sie es vielleicht schon gehört. Die US-Regierung plant offenbar, bei den Vereinten Nationen eine Resolution einzubringen, in der Russland nicht Aggressor im Ukraine-Krieg genannt wird. Damit nähern sich die USA immer stärker Positionen Moskaus an, im starken Kontrast zur Position der EU und der Ukraine. Wie die Lage jetzt im Land ist, das besprechen wir gleich auch noch mit Kai Feller, dem Ökumene-Pastor aus dem Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg, der Hilfsgüter in die Ukraine bringt und sich die Situation in den Städten und auch an der Front angesehen hat. Aber zuerst schauen wir nach Norddeutschland, denn bei dem oft sehr harten Stellungskampf gibt es tausende Tote und Verletzte. Über ein EU-Nothilfeprogramm werden einige ukrainische Kriegsverletzte evakuiert und über das sogenannte Kleeblatt-Verfahren an Krankenhäuser in ganz Deutschland verteilt. Auch in Lübeck, in Schleswig-Holstein, werden Menschen mit schweren Kriegsverletzungen betreut. Anne Passow war dabei.
Guten Tag, bitteschön.
Eduard stellt sich heute bei seinem neuen Hausarzt in Lübeck vor.
Hier ist der Splitter rausgemacht worden, ne? Mhm. Können Sie mal die Hand bewegen?
Okay, er ist Kriegsverletzter aus der Ukraine. Seit August letzten Jahres wird er in Lübeck und Berlin behandelt. Aus Sicherheitsgründen nennen wir nicht seinen vollen Namen.
Es passierte, als ich einen verletzten Kameraden aus einem Kampfgebiet tragen wollte. Dabei wurden wir beschossen und getroffen.
Im Juli 2024 war das. Zwei Kameraden starben bei dem Angriff. Eduard verlor fast sein rechtes Bein und wurde nach einigen Wochen im Rahmen eines EU-Nothilfeprogrammes nach Lübeck ausgeflogen. Eduard erinnert sich noch gut an den Moment, als er ankam. Er war glücklich, sagt er. Denn
als ich ankam, wurde mir klar, dass mein Bein gerettet werden wird.
Vom UKS-Hain Lübeck schickten sie Eduard in das Bundeswehrkrankenhaus Berlin. Dort wurde der 45-Jährige mehrfach operiert. Hausarzt Thomas Kötter soll ihn nun bei seiner Genesung in Lübeck begleiten.
Da steht jetzt im Moment im Mittelpunkt, dass der Heilungsverlauf des Beines gut weitergehen kann und dass er da entsprechend gut versorgt wird. Außerdem hat er noch Granatsplitter in verschiedenen Körperpartien, unter anderem im Gesicht, am Oberkörper und am rechten Handgelenk, die teilweise auch schon operiert worden sind.
Seit Beginn des Ukraine-Krieges wurden laut dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe etwa 1.350 Menschen aus der Ukraine in Deutschland medizinisch versorgt. Kriegsverletzte und Menschen mit chronischen Erkrankungen. Etwa 290 von ihnen kamen demnach in den Norden, also nach Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Die Kosten für den Transport und die Behandlung werden vom Bund getragen. Aber nicht nur die medizinische Betreuung ist wichtig. Oksana Levkov kommt selbst ursprünglich aus der Ukraine. Sie hilft Eduard ehrenamtlich im alltäglichen Leben. Ohne sie würde wenig funktionieren.
Also er hat jetzt also eine Sozialwohnung zur Verfügung bekommen. Also ich muss alle Papiere fertig machen. Wir müssen weiter schauen, dass er vielleicht psychologische Betreuung auch dazu bekommen kann. Einkaufen, vielleicht ein bisschen rauszufahren, einige Aktivitäten. Alles sowas gehört also zum tagtäglichen Leben, dass der nicht alleine sich fühlt.
Dazu gehört an diesem Tag ein Spaziergang am Lübecker Mühlenteich. Trotz Kälte genießen Eduard und Oksana Levkov die Sonnenstrahlen und reden darüber, was als nächstes zu organisieren ist und über die Situation in der Ukraine. Eduards Frau ist inzwischen in der Schweiz. Andere Familienmitglieder und seine Kameraden in der Ukraine sind in ständiger Gefahr.
Die Ukraine war nicht auf den Angriff Russlands vorbereitet. Der Schmerz darüber sitzt tief.
Eduard wünscht sich, dass die Ukraine den Krieg gewinnt. Bis dahin, sagt er, muss er es schaffen, zu überleben.
Anne Passow über ein EU-Nothilfeprogramm, über das ukrainische Kriegsverletzte in Krankenhäuser in Deutschland gebracht werden, zum Beispiel auch nach Lübeck. 3 Jahre Angriffskrieg gegen die Ukraine. Wir vertiefen das Thema mit Kai Feller. Er ist Ökumene-Pastor aus dem Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg. Sie sind einmal im Jahr in der Ukraine, um zu helfen, und waren auch schon an der Front. Welchen Eindruck haben Sie von der Moral der Menschen, der Soldaten?
Es sind alle erschöpft. Und das hat sich jetzt wirklich im dritten Jahr der Großinvasion nochmal verstärkt, weil vor allem auch Leute fehlen, um die Soldaten auszuwechseln. Also es sind einfach nicht genug Leute rekrutiert und Die Soldaten wären viel besser motiviert, wenn sie öfter wechseln könnten.
Wir hören ja fast täglich von den Angriffen und Zerstörungen der Infrastruktur und eben auch den Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung. Wie ist denn das mit den Hilfen? Welche werden ganz besonders gebraucht? Also was bringen Sie dann in die Ukraine, wenn Sie dorthin fahren?
Ja, also das ist ja eher symbolisch, dass ich da nicht mit einem leeren Auto hinfahre. Viel wichtiger ist die Medizintechnik, die wir immer wieder geliefert haben. Dafür hat auch der kirchliche Entwicklungsdienst der Nordkirche immer wieder Fördergelder bereitgestellt. Und zuletzt haben wir für eine unterirdische Schule in Cherson gesammelt, die ich dann auch besucht habe, also die Baustelle. Und das hat eine sehr große Resonanz gefunden, unser Spendenaufruf, weil die Menschen natürlich hier auch das Bedürfnis haben, irgendwie zu helfen. Aber eigentlich, was wirklich helfen würde, das wären viel mehr Waffen, viel schwerere Waffen und auch vor allem Abstandswaffen, dass diese Pattsituationen an der Front überwunden werden könnte.
Jetzt haben Sie gerade die unterirdische Schule angesprochen. Es geht auch um ein Kinderheim. Wie genau muss man sich das vorstellen? Wie sieht das dann aus?
Na, zurzeit ist das alles auf Sparbetrieb, weil aus Sicherheitsgründen dort niemand übernachten kann. Es kommen tagsüber ein paar Kinder, die dort betreut werden können, wo die Eltern eben ja entweder nicht weg können, weil sie Angehörige pflegen oder in irgendwelchen relevanten Berufen dort arbeiten. Die Kinder, die dort im Heim waren, die sind alle evakuiert worden.
Sie selbst haben Bezug zum Land. Ihre Frau hat ukrainische Wurzeln. Und nehmen wir nochmal dieses Beispiel der Hafenstadt Cherson im Süden der Ukraine. Also mittlerweile nur noch rund ein Viertel der Bevölkerung, 90.000 von ursprünglich 350.000 sind übrig geblieben. Was hören Sie da insgesamt? Also wie helfen die sich unter Umständen auch gegenseitig dort? Was gibt es da für Kommunikationsmittel?
Naja, das größte Problem sind die Drohnenangriffe, weil es da praktisch keine Vorwarnzeit gibt. Und die Apps, die die Ukrainer da nutzen oder die Kanäle, die sie da nutzen, sind einfach Telegram-Gruppen, wo sie sich gegenseitig warnen, so ähnlich wie in Deutschland vielleicht vor Blitzern gewarnt wird oder so. Das muss dann immer sehr schnell, wenn jemand eine Drohne sieht, aktualisiert werden.
Jetzt haben wir gerade drüber gesprochen, was für Hilfsgüter sie bringen, wie man helfen kann und dass sie sagen, dass einfach schwere Waffen wichtig sind. Die weltpolitische Lage hat sich jetzt geändert. Wie wirkt sich das denn auf die Stimmung der Ukrainerinnen und Ukrainer aus? Also das heißt, jetzt mal der offensichtliche Wegfall der USA als Unterstützer des Landes im Abwehrkampf gegen Russlands Aggression.
Ja, nun war ich im Januar dort. Da war das noch nicht so offensichtlich. Die Ukrainer hatten eigentlich große Hoffnungen, dass Trump irgendwie Bewegung in die Sache bringt. Dass er sich jetzt auf die Seite Russland gestellt hat, das hatte ich so in dieser Schärfe nicht erwartet. Und ich glaube, das haben die Ukrainer auch nicht so erwartet. Europa ist jetzt dran. Und ich glaube, das ist der einzige Strohhalm, der den Ukrainern noch bleibt, dass Europa erkennt, dass es letztlich um seine eigene Sicherheit geht. Und Europa hat wirtschaftlich überhaupt kein Problem oder hätte kein Problem, die Amerikaner zu ersetzen. Militärisch gibt es ein paar Fähigkeiten, auf die wir angewiesen sind von den Amerikanern, aber wirtschaftlich müssten wir erstmal selber was in die Hand nehmen. Und ich habe heute gerade gelesen, das Kieler Institut für Weltwirtschaft beziffert das auf etwa 3,5% des Bruttoinlandsprodukts, was wir überhaupt in Deutschland und in der EU aufwenden müssten, um die eigene Sicherheit zu gewährleisten. Und das ist machbar.
Das sagt Kai Feller, Ökumene-Pastor aus dem Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg, der schon mehrmals in der Ukraine war, um zu helfen. Wir blicken nach Hildesheim. Die Stadt hat drei Menschen ein verlockendes Angebot gemacht. Seit September wohnen sie für ein halbes Jahr zur Probe, ohne Miete zu zahlen. Im Gegenzug sollen sie aufschreiben, wo und wie die City schöner werden kann. Anja Hitzemann hat eine Frau getroffen, die mitmacht.
Ein kleiner trostloser Parkplatz in der Hildesheimer Innenstadt. Jeden Morgen kommt Stefanie Wachsmuth auf ihrem Weg zum Hauptbahnhof daran vorbei. Nach dem Probewohnen in der Stadt ist der 40-jährigen Mutter vor allem eins aufgefallen: Es fehlt Grün.
Haut da einen Spielplatz hin, also davon haben wir sowieso zu wenige. Macht da Bäume hin, dass man da auch mal sitzen kann, dass man sich treffen kann, dass es Begegnungsräume gibt, sondern wo man sich auch mal draußen treffen kann.
Jeden Monat hat die Testbewohnerin zu Hause ein Aufgabenheft ausgefüllt. Wo ist es schön, wo dreckig, wo laut in der Stadt? Die Antworten geben einen frischen Blick von außen auf Hildesheim, sagt Wohnungsmarktkoordinatorin Miriam Eckert.
Darum geht es ja. Es muss eine belebte Innenstadt sein. Das hilft sowohl den Bewohnern als auch dem Handel. Wir haben auch durchaus einige neue Aspekte bekommen, aber noch ist es ein bisschen früh, um das in Gänze zu sagen.
Im März ist das Projekt Probewohnen vorbei. Stefanie Wachsmuth aber bleibt der Stadt erhalten. Sie übernimmt die Wohnung und zahlt die Miete dann selbst.
Probewohnen in Hildesheim. Und das war er.